Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die GFL wieder Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und wie immer montags zur Analyse unser Kollege Nicolas Martin von GFL Radio und TV mit dabei und er hat immer gute Geschichten im Gepäck, was er am Wochenende erlebt hat und da war auch wieder einiges dabei, verreckende Busse, Aquaplaning auf den Straßen, er kann uns gleich eine ganze Menge erzählen. Nicolas, vorher bleiben wir aber im Trockenen, schauen erstmal auf das Duell im Norden, was als Spitzenspiel deklariert wurde, die Dresden Monarchs gegen die New Yorker Lions Braunschweig. 10:41 am Ende aus der Sicht der Dresdner.
Und die Dresdner, Achtung, mit viel Sand im Getriebe. jetzt mal Spaß beiseite. Es ist natürlich schon ernüchternd und erschreckend, dass auch im Rückspiel die Dresden Monarchs Offense im Grunde genommen, ja, wir nennen es einfach mal abgemeldet war, ja. Die Punkte der Monarchs fielen mit, was war das, mit 7 Minuten auf der Uhr im 4. Quarter, der Touchdown und sie sind im Field Goal 3 mit nach 5 Minuten in Führung gegangen. Das waren dann die letzten Punkte für quasi das ganze Spiel. Also und zwischendurch macht Braunschweig halt 41. Die Defense der Lions ist dieses Jahr wirklich eine Referenz. Die Defense der Monarchs ist mit vielen, was sie dieses Jahr zu sehen bekommt, anscheinend überfordert. Das war ja nicht nur gegen Braunschweig der Fall, sondern auch gegen Dresden. So, und die Offense, die scheint man über Phasen eines Spiels sehr gut in den Griff bekommen zu haben, weil das ist jetzt schon das dritte Mal, dass den Monarchs das passiert. Das ist denen passiert im Hinspiel logischerweise. Das ist denen passiert über weite Strecken des Spiels gegen Kiel, wo sie ja im Grunde genommen von der 5. Minute, da haben sie zu 21-0 geführt, bis zur 8. Minute vor Schluss nichts mehr gemacht haben. Also das ist schon eine fehlende Konstanz bei den Monarchs, die dann doch an den größeren Zielen, die man hat, zweifeln lässt. Man will ja im Jubiläumsjahr in den German Bowl und diesen Gewinn. Gewinnen ist immer möglich. Wenn im Spiel geht, in einem Spiel ist immer alles möglich, ja klar. Und wir haben es ganz besonders bei Braunschweig gesehen 2002, als sie ungeschlagen in den German Bowl kamen und dann den trotzdem verloren haben, also 14-1 oder in NFL-Rechnung 18-1, sieht natürlich immer doof aus. Nur fehlt mir bei den Dresden Monarchs der Glaube, dass sie überhaupt so weit kommen, dass sie halt sich so souverän durch die Playoffs kämpfen, dass sie da sind, weil dafür fehlt mir halt eine gewisse Konstanz in der Offense und in der Defense. Und von daher, es wird ein entscheidendes Spiel für Dresden in Kiel geben. Das müssen sie mit mehr als 7 Punkten gewinnen, wenn sie ein Heimspiel in den Playoffs haben wollen. Weil ganz ehrlich, wenn sie auswärts ran müssen, in Hall oder in Frankfurt höchstwahrscheinlich, eins von beiden und wahrscheinlich dann eher Frankfurt, da sehe ich jetzt nicht, wie sie mit dieser Offense-Leistung, die ziemlich unkonstant ist, gegen diese Top-Defense, die Frankfurt Universe hat, bestehen wollen. Also von daher, ich sehe das mit den Monarchs ein bisschen skeptisch dieses Jahr.
Aber auch die Kieler müssen erstmal geschlagen werden und die haben gewonnen am Wochenende mit 68-13 bei den Berlin Adlern, sind damit Zweiter mit 14 zu 2 Punkten.
Komma, genau. das ein zweites Viertel zum Vergessen für die Adler. Nach dem ersten Viertel stand 7-0 für Kiel, kann man sagen. Ist ja ganz respektabel, ne? Und irgendwie ist dann Damm gebrochen und dann stand es 41-0 zur Halbzeit für Kiel. Dann war das Spiel natürlich entschieden. Paul Zimmermann, das ist die gute Nachricht, der deutsche Quarterback konnte wohl wieder spielen. Das heißt, er ist soweit wieder fit, dass er auf den Platz kann. Paul Zimmermann, der, wie ich es gehört habe, abgesagt hat für die World Games, die in 2 Wochen stattfinden, wird jetzt wohl durch Sonny Weißhaupt ersetzt, der nachnominiert wurde. Für die Adler war das ja nicht das wichtige Spiel, das haben wir ja am Freitag schon besprochen und ich hatte ja schon ganz erhebliche Zweifel angemeldet, dass sie überhaupt eine Chance haben, das zu gewinnen. Ja. Dass sie jetzt natürlich so unter die Räder kommen, ist schon ein bisschen böse, weil das Hinspiel war ja knapper. Und das ist jetzt ein bisschen unschön für die Adler, die sich ja weiterhin umschauen müssen im Tabellenkeller. Von daher, also da sind solche Ergebnisse nie wirklich gut. Die Adler haben noch einmal Hildesheim und einmal die Huskies auf dem Plan. Das sind die Spiele, wo sie auf jeden Fall gewinnen müssen. Aber nach dem Spiel gegen die Hildesheimer vor 2 Wochen, dass sie ja dann doch recht deutlich verloren haben, läuft halt doch wieder auf ein Finale gegen die Huskies durch. Wobei da haben sie halt den direkten Vergleich im Rücken. Sie haben ja 22 Punkte Vorsprung aus dem Hinspiel. müssen mal schauen, wie sie durch die Saison kommen. Aber bisher, ja, fehlt so ein bisschen die Entwicklung bei den Adlern. Ich muss sagen, so sehr ich positiv gestimmt war, nachdem ich sie in Kiel gesehen habe vor einem Monat, so sehr bin ich etwas skeptisch nach den Auftritten gegen Hildesheim und jetzt dieser Rutsche gegen Kiel im Rückspiel.
Für die Hamburger gab es auch eine Rutsche mit 16-51 bei den Cologne Crocodiles, aber das war nicht das Einzige, was am Wochenende bei den Hamburgern nicht rund lief, denn auch der Bus, mit dem sie nach Köln fuhren, der fuhr alles andere als rund, der hörte nämlich irgendwann auf zu rollen.
Ja, die meisten, die schon mal die A1 von Norden Richtung NRW gefahren sind, müssen den Rasthof Dammer Berge kennen. Wenn ich mich nicht alles täusche, ist dieses der Rasthof da, wo dieses das Restaurant quer über der Autobahn ist. Und da haben die Huskies wohl frohen Mutes gestern eine Pause gemacht. Und als wir in den Bus gestiegen sind und als der wieder losfahren wollte, wurden erstmal alle durchgeschüttelt, weil irgendwie die Gänge entweder nicht wirklich reingingen oder auch gar nicht kamen. Ja, so irgendwie beim vierten Gang war wohl Schluss und von Osnabrück mit dem Bus nach Köln im dritten ist wohl nicht so gut und man weiß ja auch nicht, wie lange der dritte Gang das dann noch mitmacht. Ja. Von daher hieß es dann erstmal Wartungsservice des Busherstellers rufen und der schaut sich das an. So, der hat sich das angeschaut und war wohl von dem, was er gesehen hat, recht wenig angetan. Ja, also im Grunde genommen, das Getriebe war Fritte, nennen wir es mal so. Und es musste ein Ersatzbus her, aus Hamburg natürlich, mit Ersatzfahrern. Der ist dann erstmal in Bremen im Stau stecken geblieben, sodass wir statt um 15 Uhr ganz entspannt um 18 Uhr angefangen haben. Da stand aber schon früh fest, dass es 18 Uhr wird. Also um 12 die Zuschauer, die da an die Kassen kamen am Sportbad Höhenberg, wurden dann schon informiert, dass der Kickoff verschoben ist. Ja, dann ging es um 18 Uhr los und wir haben ein Spiel gehabt, das sich über 3 und eine Viertelstunde zog, wo die Huskies in der ersten Halbzeit gut mithalten konnten, die Kölner aber irgendwie auch aus Sicht der Coaches das ein oder andere Einstellungsdefizit an den Tag gelegt haben. Also David Odenthal, der Offense Coordinator, der hatte seine Meetings immer circa 10 Meter unter uns, weil wir in diesen Kabinen unterm Dach sehr hoch über dem Feld sitzen. Zwischendurch haben wir das Atmo-Mikro mal eingeschaltet. Ich möchte mich übrigens entschuldigen. Es hätte da wohl das ein oder andere rausgebiept werden müssen. Also ich hoffe, die zarten Ohren haben wir nicht zu sehr geschockt. Aber ja, so zur Halbzeit scheint man dann die richtigen Worte gefunden zu haben in der Kabine, in die wahrscheinlich David Odenthal nicht reingegangen ist und wahrscheinlich einfach die Tür eingetreten, so in der Stimmung war. Und dann haben die Huskies in der zweiten Halbzeit aber auch nichts mehr gemacht. Am Ende ist es ein 51-16 und für die Huskies gilt Wunden lecken. Sie haben in der amerikanischen Running Back verloren im dritten Play mit einer ausgekugelten Schulter. Der wurde dann auch direkt ins Krankenhaus gebracht. Also für den war der Tag echt doof. Und ansonsten ist halt die Frage bei den Kölnern, was war da wirklich los? Natürlich kannst du sagen, also so ein 3-Stunden-Break bringt dich aus dem Rhythmus. Die Huskies hingen halt auf dem Parkplatz, hatten wenig zu tun. Die Kölner mussten sich halt irgendwie einen Tag neu organisieren. Ein paar sind im Stadion geblieben, ein paar sind in die Stadt gefahren, da war Christopher Street, ein paar sind essen gegangen. Ja. Und dann musste halt, nachdem du schon in diesem Game-Mode drin warst und wieder raus warst, wieder reinkommen, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und dann gibt's natürlich auch dieser Faktor, die Huskies sind halt sieglos am Tabellenende und die nehmen wir halt so mit. Ja. Und so ganz so schlecht sind sie dann doch nicht. Das muss man sich ein bisschen konzentrierte Leistung bringen. Und ja, am Ende ist es ein souveräner Sieg der Crocodiles, die, wenn ich das richtig gesehen habe, damit eigentlich auch den Klassenerhalt geschafft haben müssten. Müssen wir kurz rechnerisch durchgehen. Genau, die Huskies haben nur noch 5 Spiele, die Crocodiles haben 10 Punkte und den direkten Vergleich haben die Crocodiles ja gewonnen durch ihre 2 Siege. Damit haben die Crocodiles schon Anfang Juli ihr erstes Saisonziel erreicht, nämlich den Klassenerhalt. Und dann schauen wir mal, ob es für mehr reicht, ob es vielleicht noch für die Playoffs reicht.
Und dann schauen wir noch auf das letzte Spiel aus dem Norden. Die Berlin Rebels schlagen die Hildesheim Invaders mit 40-20.
Ja, das wäre jetzt die Hoffnung, der Crocodiles gewesen, dass die Hildesheim da was mitnehmen. Weil sie brauchen ja entweder ein Fauxpas der Rebels oder sie brauchen einen eigenen Sieg gegen Dresden oder Braunschweig, die Kölner, damit sie den Rebels noch vorbeikommen durch den verlorenen direkten Vergleich. Rebels haben sich trotzdem anscheinend relativ souverän gegen die Hildesheimer durchgesetzt. 40-20, lässt aber auch hören, dass das jetzt nicht eine Rutsche in der Dimension Kiel Adler war. Also von daher, die Hildesheimer, die kämpfen. Und die hatten einen schweren Spielplan zu Beginn. Die hatten ja, glaube ich, in den ersten 5 Spielen Köln auswärts. Und ich meine, Köln ist auswärts nicht einfach zu spielen. und sagen wir mal Braunschweig und sagen wir mal Dresden, ja, da kannst du mal unter die Räder kommen. Das passiert nicht nur denen, das passiert auch anderen. Sah jetzt halt zu Saisonbeginn nicht so gut aus, aber diese souveräne Leistung bei den Adlern, diese jetzt anscheinend recht ansprechende Leistung bei den Rebels zeigt, die Hildesheimer werden da wahrscheinlich auch mit den Huskies und den Adlern, die diese drei Spiele, die sie noch haben, auf jeden Fall souverän umgehen können und dann werden sie relativ sorglos mit 3-4 Siegen oder 5, vielleicht wenn sie noch einen Lucky Punch gegen die Rebels setzen können im Rückspiel, ins Ziel kommen und dann ist alles okay. Ja, also von daher, um den Welt würde ich mir nicht so viele Sorgen machen.
Dann schauen wir mal in den Süden und dort gab es unter anderem das Duell Munich Cowboys gegen Marburg Mercenaries und das haben die Münchner ganz knapp mit 36 zu 35 gewonnen.
Ja, ihr habt doch gesagt, das ist noch nicht gewonnen für Marburg. Und hat sich dann auch bestätigt, München ist besser geworden. München hatte einfach Pech am Saisonbeginn mit der Quarterback-Geschichte. Ja, das ist halt bei jedem Football-Team so, sobald dein Quarterback ausfällt und du anfangen musst, auf die zweite und die dritte Option zurückzugreifen, wird es halt für jedes Team schwer. Und das ist egal, ob es München ist, ob es Braunschweig ist oder ob es die Dallas Cowboys sind. Ja, sobald, wir sehen es jedes Jahr in jeder Liga im Football, sobald der Quarterback angeschlagen ist, geht's von Team meistens abwärts. Und die Münchner hatten halt die ersten 5-6 Spiele dieses Problem. Das Problem, das sie haben, ist, dass sie im Spielplan die Kracher Frankfurt und Hall haben sie halt hinten raus noch zweimal. Und dementsprechend gehen den Münchner jetzt so ein bisschen die Spiele aus, jetzt wo sie in Form sind, um das wirklich immer auch in Tabellenstand umzumünzen. Aber dass Marburg nicht so wirklich so weit über dem Rest ist, wie der Tabellenstand bei 12 zu 4 Punkten jetzt ausdrücken mag, das war allen klar. Und dass München nicht so schlecht war, wie sie wochenlang Tabellen jetzt da war auch klar. Dann ist es eine lange Fahrt nach München. Und die Münchner hatten sich darauf vorbereitet. Und ja, sie machen dann mit 20 Sekunden auf die Uhr den Touchdown und gehen für 2 zum Sieg. Und dann hast du Mini-Upset, der jetzt nicht einer ist im Sinne von, keine Ahnung, was weiß ich, wenn Boise State Oklahoma schlägt oder so, ja, das sind Riesen-Upsets, aber das war jetzt sogar einer der Kategorie, war fast schon zu erwarten. Und jetzt ist es interessant, was da im Süden passiert ist, weil wir jetzt gleich über die anderen Ergebnisse sprechen, ergeben sich Konstellationen, die jetzt neu sind, aber die das Ganze im Süden, besonders im Tabellenkeller ab Platz 4 sehr, sehr spannend machen könnten. Und 1, 2, 3 ist auch noch nicht durch. Also weiter geht's mit dem nächsten Spiel.
Ja, schauen wir auf Frankfurt gegen Saarland und einen deutlichen Sieg der Frankfurter 58 zu 7.
Ja, und das, also Frankfurt mit Touchdowns in allen drei Phasen des Spiels, also Offense, Defense, Special Teams, dann noch ein Safety erzielt, also 9 Punkte mit der Defensive, mit den Special Teams und halt den Rest mit der Offense. Also wenn ich 9 und 7 sage, ist der Extrapunkt mit drin, aber das ist klar. Samsung mit ihrem neuen Quarterback Jalila Winnie, der eine ansprechende Leistung gezeigt hat. Scheint ein sehr guter Athlet zu sein, ein sehr schneller Läufer, der auch keine Angst hat, dann nochmal den Ball unter den Arm zu packen und loszulaufen. Am Passspiel muss er noch arbeiten, das ist klar, der ist jetzt seit 2 Wochen da, ist ja am Morgen vom Heilspiel gelandet und nach der Hallenniederlage und weil die erste Saisonhälfte für die Frankfurter halt so dermaßen lang war, auch mit dem Europapokal, haben die Coaches erstmal ihrem Team eine Woche freigegeben, damit alle den Kopf frei bekommen und sie einfach mal erholen können. Das heißt, er hat im Grunde genommen nur letzte Woche, um sich einzuspielen und hatte dann, wie viele Teams in der Mitte und im Westen, damit zu kämpfen, dass Trainings abgebrochen werden mussten wegen der Unwetter. Und dementsprechend hat er jetzt 1,5 Trainingssessions gehabt, um sich mit seinen Receivern einzuspielen. Da muss man sagen, so sah das auch aus. Ja, also der scheint einen ziemlich guten Arm zu haben, wenn man sieht, wie teilweise mühelos die Bewegung aussieht und dann den Ball dann einfach mal 50, 60 Yards das Feld rein runterpfeffert. Das Ding ist halt, er muss sich dran gewöhnen, dass er nicht vielleicht wie bei Air Force oder den Colorado Receiver hat, die auf 40 Yards eine 4-3 oder eine 4-4 oder eine 4-5 laufen, sondern dass wir in Deutschland je nach Receiver bis Titan her halt bei 4-6 bis 5-2 sind. Ja, und die sind halt nicht so schnell, ist halt so. Da muss er sich jetzt dran gewöhnen. Das Problem ist halt, nächste Woche haben sie das schwere Auswärtsspiel in Ingolstadt, dann sollte die Offense funktionieren, weil ich glaube, gegen Ingolstadt funktioniert es eindimensional nur mit Lauf nicht. So sind sie halt über die Saarländer rübergelaufen, weil die Saarländer haben keine Laufverteidigung, schon das ganze Jahr nicht und dementsprechend müssen sich die Saarländer jetzt auch Sorgen machen im Tabellenkeller, weil durch diesen Sieg, durch ein weiteres Spiel gestern, sind die Saarländer jetzt Tabellenletzter. Und was mich jetzt ein bisschen stört, ist, es war eine anämische Leistung der Offensive, da war wirklich gar nichts. Ja, Turnover, Alex Hauptmann war zwar wieder dabei, aber es war genauso schrecklich wie die Wochen davor mit dem amerikanischen Quarterback. Und dann sagen sie, ja, Frankfurt ist ja eine gute Defense. Ja, das Problem ist aber, gegen Marburg hat eure Offense genauso abgestunken. Ja, und Marburg hat nicht so eine gute Defense. Und da muss man sich jetzt wirklich auf Seiten der Saarländer Gedanken machen, weil man spielt noch zweimal gegen die Comets, hat am letzten Wochenende ein Auswärtsspiel in Stuttgart. Wenn das alles in die Grütze geht, dann ist Saarland Tabellenletzter. Und dann reden wir dann gleich vielleicht noch über die GFL 2, aber da gibt's ein Matchup, das wollen die nicht, und zwar gegen Ravensburg, weil die machen 300 Laufyards pro Spiel, ja, und mit der Laufdefense der Saarländer ist also ein Matchup, das will ich als Saarländer nicht riskieren. Was mir jetzt fehlt, ist, dass die Saarländer sich bewusst sind, dass sie dann mitten im Abstiegskampf sind. Im Augenblick gesagt, ja, wir haben ja auch ein paar Spiele auf Augenhöhe, passt schon. Passt schon. Also ich meine, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg, du wohnst da, wir kennen da alle einen Verein, ne? Wie das so ist, Relegation und passiert nicht. Das ist ein bisschen die Einstellung. Und ich habe gestern mit Christian Schimmel beim Co-Kommentar gescherzt, wer ist denn eigentlich der Uwe Seeler des Saarlandes? Ja, weil der müsste sich langsam Sorgen um seine Hurricanes machen. Also tatsächlich, das ist, was mir bei den Saarland Hurricanes fehlen, dieses Bewusstsein, dass das Ganze auch ganz schnell gehen kann.
Und das kann es natürlich, und schiefgegangen ist es auch für die Stuttgart Scorpions bei den Allgäu Comets. Die sind dort nämlich mit 0-31 untergegangen.
Ja, und das muss eine katastrophale Leistung der Stuttgarter gewesen sein. Also was ich von verschiedenen Personen gelesen habe, entweder Personen, die mir eine WhatsApp geschickt haben, Personen, die bei Facebook gepostet haben. Ich bin da mit vielen aktuellen und ehemaligen Spielern befreundet, die erschrocken waren, was da wohl geboten wurde. Muss das Ergebnis in der Höhe, in der Größenordnung und dieses zu Null wohl auch komplett in Ordnung gehen. Das Hinspiel haben sie nur knapp und glücklich gewonnen durch diesen Hail Mary 2 Sekunden vor Schluss. Im Rückspiel war jetzt Allgäu anscheinend total überlegen. Also die werden ja wieder gesünder und die haben wieder ihre Waffen in der Offense. Und ja, sie haben abgebaut, aber jetzt ist der Punkt, dadurch, dass München Marburg geschlagen hat, hat Marburg ja 12-4 Punkte. So. Marburg hat noch ein Spiel gegen Hall, 2 gegen Frankfurt, 1 gegen Ingolstadt, 2 gegen Allgäu. So, dann gehen wir das mal durch. Unicorns, würde ich mal sagen, sind die Marburger nicht Favorit, gegen Frankfurt zweimal auch nicht. Das heißt, da schreiben wir keine Punkte. Gut, dann gibt's das Rückspiel gegen Ingolstadt. Wie sie das Hinspiel gewonnen haben, wissen die Ingolstädter nicht. Also wie die Marburger das Hinspiel gewonnen haben, wissen die Ingolstädter nicht, wissen die Marburger, wenn man mit den Coaches reden, teilweise auch selber nicht. Und Ingolstadt wird so Wut im Bauch haben, da in Marburg das wieder glatt zu bügeln. Von daher würde ich Marburg da auch nicht als großer Favorit setzen. Sondern dann hast du Allgäu hin und rück. Und Allgäu scheint sich ja wieder gestärkt zu haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Marburg so überm Rest ist, dass das zwei lockere Siege für Marburg sind. Wenn wir jetzt also mal rechnen würden, dass Marburg das alles verliert, was passieren kann. Ja, dann hat Allgäu also zweimal gegen Marburg gewonnen, auch den direkten Vergleich gewonnen. Die Allgäuer, die sind Schwäbisch Hall und Frankfurt los. Die haben noch ein Spiel gegen Ingolstadt. Die haben noch zwei Spiele gegen die Hurricanes dann. So. Und selbst wenn sie das gegen Ingolstadt verlieren, sie haben also 4 Siege möglich. Und dann wären sie bei 12 Pluspunkten, genauso wie die Marburger, die wir bei 12 Pluspunkten gelassen haben. Und dann wäre der direkte Vergleich gewonnen und schwupps, wären die Comets in den Playoffs an den Marburgern vorbei. Das heißt, Marburg-Ingolstadt wird ganz wichtig für Marburg, weil wenn sie das gewinnen, sind sie in den Playoffs und sind vor Ingolstadt. Wenn sie das verlieren, geht das aber als große Schwitzen los mit den Spielen gegen Allgäu, weil dann geht's plötzlich gegen Allgäu unter Umständen um die Playoffs. Und die Marburger, die sich schon so weit vorne gesehen haben, wurden jetzt eigentlich von nur so durch so ein kleines Spiel in München, sind sie jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und müssen jetzt wieder um die Playoffs zittern.
Also so schnell kann's da auch gehen dann in der GFL 1. Lass uns in die GFL 2 nochmal schauen, was dort am Wochenende passiert ist. Und da ist für die Jungs im Norden, also für die Tabellenführer dort, für die Düsseldorf Panther, die vorne stehen, und für den zweiten, die Potsdam Royals, nichts angebrannt.
Und es läuft wirklich auf den Showdown in 3 Wochen hin. 29. Juli ist das Spiel in Düsseldorf. Bitte mal ganz fett einkreisen, wer in NRW wohnt. Das Spiel sollte sich auf jeden Fall lohnen. Düsseldorf Panther gegen die Potsdam Royals in Benrath. Das wird wohl das Finale um die GFL 2 Nordwend. Wer geht als GFL 2 Meister in die Relegation? Das Hinspiel hat Potsdam gewonnen und anscheinend geben sich weder die Panther noch die Royals Blöße. Die waren beide auswärts unterwegs. Für beide waren es lange Auswärtsfahrten. Die einen mussten von Düsseldorf nach Lübeck, die anderen von Potsdam nach Köln, nach Bonn. Und beide haben es souverän gelöst. Also die Düsseldorfer gewinnen 30-7 bei den Lübeckern. Die Royals vernichten die Bonn Gamecocks mit 54-10. Da war für die Gegner nichts zu holen. Wie gesagt, es läuft jetzt einfach auf diesen Showdown hinaus. Da sind wir echt alle gespannt drauf. Und ich glaube, der Relegationsteilnehmer im Norden, von dem ich ja davon ausgehe, es werden die Adler oder die Huskies mit Tendenz zu den Huskies, der muss sich schon warm anziehen, was da kommt. Also ich glaube, Potsdam macht im Augenblick noch immer noch den stärkeren Eindruck als Düsseldorf. In einem Spiel ist alles möglich, wie immer. Aber also ganz besonders, wenn es Potsdam ist, Potsdam gegen Huskies, das wäre ein schweres Stück Arbeit für die Huskies. Hm.
Wie sieht's denn im Süden aus? Da haben wir ja immer gesagt in den letzten Wochen, das ist alles eng, das ist alles undurchschaubar. Hat das Wochenende irgendwie ein bisschen Licht reingebracht aus deiner Sicht?
Ja, viel Licht, nämlich von oben in Form von Blitzen. Und deshalb wurde das Spiel Ravensburg Razorbacks gegen Wiesbaden Phantoms ein Spiel, wo wir vielleicht endlich mal etwas Klarheit bekommen könnten, abgebrochen und auf den 10. September verlegt. So.
Da will einer nicht, dass da Klarheit reinkommt.
Nee, ich fühle mich auch langsam von diversen Faktoren gemobbt, ja. Also das Spiel ist jetzt auch irgendwie null Aussagekraft, dass du sagen könntest, okay, die waren 3 Quarter gespielt, haben sie abgebrochen, es stand, keine Ahnung, 35-7 für einen der beiden, wäre eine klare Sache gewesen. Die erste Gewitterunterbrechung kam, da stand 7-0 für Ravensburg, weil sie jetzt gerade 2 Minuten gespielt hatten. Und dann waren sie eine Stunde in der Kabine, haben wohl wieder angefangen für ein paar Minuten, dann kam das nächste Gewitter, dann war vorbei. Von daher, also es ist auch, also nicht nur, dass das Spiel abgebrochen und nicht gewertet wurde, aber du hast auch null Aussage, was da jetzt war. Ja? Von daher, wir vertagen es einfach. Also Ravensburg ist immer noch das Team, das an der Spitze steht mit 5-1 Siegen. Gießen dahinter hatte spielfrei am Wochenende. Von daher sind die bei ihren 9-5 Punkten geblieben. Die Rams haben auch nicht gespielt. Von daher bleibt es dahinter bei 8-4 Punkten. Die Kirchdorfer, die haben Albershausen vernichtet, 69-34. Das war eine klare Angelegenheit. Ja, und ansonsten hatten die alle spielfrei. Von daher, also Fürstenfeldbruck bleibt bei 2-12 in akuter Abstiegsnot. Das können wir auf jeden Fall sagen. Und dann, was Platz 1-5 im Kampf um den Relegationsaufstiegsplatz passiert, das können wir nicht sagen. Das ist genauso offen wie in der GFL Süd. Also das ist dann vielleicht auch was für beide Teams, was ganz interessant wird, dass halt nicht früh feststeht, wer in die Relegation muss, sondern unter Umständen zieht sich bis zum letzten Spieltag. Wie gesagt, in der GFL Süd gibt's ja das Spiel Stuttgart-Saarland am letzten Wochenende. Dass beide Teams bis zum Ende werden kämpfen müssen und dann aber auch mit dieser Kampfeinstellung in die Playoffs gehen. Also in diese auf Abstiegsplayoffs, diese Relegation, die ja dann 2 Wochen nach Ende der regulären Saison stattfindet, das Hinspiel. Von daher finde ich es also von der Konstellation her natürlich sehr spannend, auch wenn man sich ein bisschen mehr Klarheit gewünscht hätte. Unter Umständen heißt das nämlich zum Beispiel auch, dass jetzt erst am Nachholwochenende, am 10. September, jetzt feststeht, wer wirklich in diese Relegation geht. Was natürlich auch für das GFL-2-Team, das dann spielt, ein bisschen doof ist, weil wenn es ein Team ist, das davon abhängt, dass Ravensburg zum Beispiel verliert, dann muss es ja zum Beispiel seine Imports weiterhin auf Halde halten und hoffen und weiter trainieren und hoffen, dass es reicht, ja, und dann gewinnt vielleicht Ravensburg, dann kannst du die Pläne wieder einstampfen. Und auf der anderen Seite heißt es für Ravensburg auch genauso zum Beispiel, oder für Wiesbaden, wir müssen warten, ob es danach noch ein Spiel gibt oder nicht. Und für das GFL-Team heißt das dann unter Umständen, ja, du hast eine Woche Zeit, um an dir selbst zu arbeiten, du kannst dich halt auf keinen Gegner vorbereiten, du weißt ja nicht, wer es wird. Also das ist nochmal der Pep, der in diese Relegation reinkommen könnte.
Also ganz viel Pep bis zum Ende, viel Spannung. Wir werden die Spannung hoffentlich weiter transportieren hier im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de mit den Zusammenfassungen und den Ausblicken und natürlich am Wochenende dann mit unseren GFL-Livestreams live im Programm von meinsportradio.de. Vielen Dank an Nicolas Martin von GFL Radio und TV.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.